Erfolg. Wir müssen uns anstrengen. Denn das hat was mit Leistung zu tun und Leistung kommt von uns. Was müssen wir alles tun? Wir müssen lernen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall gut sind. Nein, gut sein reicht nicht, wir müssen besser sein. Wir müssen heute besser sein als gestern und morgen besser sein als heute. Wir müssen gucken, dass wir vorankommen. Unter Umständen müssen wir auch mal einen Weg gehen, der etwas holprig ist oder etwas steinig ist. Wir müssen auch vielleicht mal den einen oder anderen mal irgendwo die Ellenbogen ein bisschen ausfahren, um etwas voranzukommen. Ich fahre immer von Radolfzell nach Konstanz mit dem Zug und dann gibt es auf der Höhe zwischen Wolmatingen und Fürstenberg, von manche kennen das und wer das nicht kennt, mal da rausgucken, wenn man da hinfährt. Da gibt es so ein Kunstwerk, früher mal gestaltet, so im Rahmen Kunst am Bau von der Firma Siemens, eine sogenannte Karriereleiter. Das ist eine Leiter, die etwas wackelig steht und auf dieser wackeligen Leiter, da sieht man zwei, die versuchen nach oben zu kraxeln. Der eine ist schon ganz oben und der andere ist irgendwo ein bisschen drunter, aber irgendwo dazwischen. Und der eine muss immer gucken, man sieht so richtig, wie er sich anstrengt, dass er immer höher kommt. Und der andere, der oben ist, der strengt sich an, dass er einmal oben bleibt und zum anderen dafür sorgt, dass der andere von unten nicht ihm zu nahe kommt. Das ist Karriere. Und dann fährt man jeden Morgen los und man schwingt sich in das Hamsterrad und man radelt und tut und macht. Und wenn man Erfolg hat, dann ist man am Ende des Tages der Tagessieger des Hamsterrades. Aber morgen geht's wieder los. Und das, was man heute erreicht hat, reicht nicht sozusagen für morgen. Nein, das ist die Basis für den nächsten Tag. Man muss immer mehr tun. Und ich bin mir sicher, ihr kennt alle den ein oder anderen, der so auf einem Gebiet irgendwo tatsächlich Erfolg gehabt hat. Da ist einer wirklich vorangekommen. Der arbeitet jeden Tag seine 14 Stunden. Der hat Geld. Ist ja ganz wichtig. Irgendwo habe ich gelesen, am Anfang unseres Lebens lassen wir unsere Gesundheit auf der Seite, um möglichst viel an Geld zu kommen. Und wenn wir dann ein entsprechendes Alter erreicht haben, dann verwenden wir das Geld, um wieder an die Gesundheit zu kommen. Aber all diejenigen, die da so Erfolg haben, wenn man dann so genau hinguckt, dann ist es vielleicht Erfolg auf diesem winzig kleinen Bereich. Dafür sieht er seine Kinder vielleicht in den 14 Tagen Urlaub so richtig. Und die sagen dann, wer ist denn das? Und der Vater denkt dann, jetzt muss ich diese Erziehung, die ich jetzt ein ganzes Jahr lang versäumt habe, die muss ich jetzt aber nachholen. Also mit diesem allumfassenden Erfolg, nicht so toll. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt und wir gehen, ich möchte euch mitnehmen, auf einen Markt. Den orientalischen Markt. Da sieht man furchtbar viele Gewürze. Nicht in so kleine Döschen wie bei uns, sondern riesengroße Schalen. Es duftet. Paprika. Man sieht Tomaten. Gurken. Dann schreit wieder irgendwo einer, der seinen Teppich verkaufen will und ein anderer hat irgendein Tuch gemacht und einer hat irgendwelche Töpfe und der andere hat irgendwo was geschmiedet. Heißt es, macht was los. Vielleicht ist an diesem Tag etwas ganz Besonderes, weil alle strengen sich furchtbar an und es ist ein furchtbares Gewusel. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass heute an diesem Markt etwas ganz Besonderes ist. Zum einen wird etwas verkauft, was nicht tagtäglich verkauft wird, nämlich Menschen. Und zum anderen gibt es vielleicht einen, der sich angekündigt hat, dass er heute mal wieder vorbeikommen will, weil er einen Sklaven braucht. Und der sich da angekündigt hat, wir würden sagen, das ist mit Sicherheit, das muss ein Oberer sein, so ein Minister oder sowas. Und der kommt dahin. Und jetzt stellen wir uns diese Sklaven vor. Da haben die einen Fußweg hinter sich. Die sind bei 50 Grad im Schatten durch irgendwelchen Sand, haben die sich vorwärts gearbeitet. Da gab es nicht viel zu essen und nicht viel zu trinken. Und eigentlich war es für diese Sklaventreiber im Wesentlichen wichtig, dass der Sklave lebend ankommt. Man konnte da nicht so viel Zeit noch investieren. Also so mit Jochen Schweizer Erlebnis und Happy Urlaub und so ein bisschen Wellness am Ende und super Frühstück am Vormittag und irgendwelche Drinks am Nachmittag, die so richtig Power machen. Das war da nicht. Und dann standen die da, nackt. Weil der potenzielle Käufer, der wollte ja alles sehen, was er sich da so einkauft. Ne? Keine Katze im Sack. Da waren bestimmt auch welche dabei, die nicht unbedingt aus dem gleichen Land waren. Ob die jetzt diese Sprache verstanden, ich weiß es nicht. Und dann kommt dann dieser hohe Herr, er guckt sich die so an. Und dann gab es für diese Sklaven vorher nicht so was wie so ein Coaching. Wie muss ich mich jetzt präsentieren und kann ich irgendwo so ein Handout abgeben, was so meine Vorzüge und meinen Lebenslauf dokumentiert, dass ich ein ganz potenzieller und wichtiger. Die hatten wahrscheinlich eine ganz andere Lebensgeschichte hinter sich. Da waren welche dabei, die waren überfallen worden und die hat man mitgenommen und vielleicht waren auch mit Sicherheit einer war dabei, hat die eigene Verwandtschaft dafür gesorgt, dass der endlich mal aus dem Blickfeld verschwindet. Jono. Er hat sich gerade diesen Basar vorgestellt, finde ich super. Und dann lesen wir, Josef, aber so ganz einfach, so Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Ne? Dieses hinabgeführt kann man sich schon vorstellen. Irgendwo an ein Kamel hinten angebunden und dann auf und davon. Guck zu, dass du auf den Beinen bleibst. Und dann kam dieser Potiphar. Und der guckte ihn an. Den will ich haben. Warum? Und da lesen wir, der Herr war mit Josef. Und es war ein Mann, dem alles gelang. Da steht nicht ein bisschen was. Da steht nicht, der konnte vielleicht ein guter Hirte sein. Oder er konnte gut backen. Oder er konnte vielleicht schön töpfern. Da steht, dem alles gelang. Das ist Erfolg. Alles gelingt mir, egal was ich tue und mache. Alles. Und wenn wir uns diesen Vers 3 anschauen, allein diese erste, und der Gebieter, das ist also dieser Potiphar, sah das T, da hat mein Finger gezuckt, wo er nicht zucken soll, dass der Herr mit ihm war. Der Potiphar war ein Heide. Das war, glaube ich, nicht unbedingt einer, der ganz viel von einem Gott wusste, von einem lebendigen Gott. Was muss dieser Josef für eine Ausstrahlung gehabt haben, nach dieser Tortur bis auf diesen Markt, dass dieser Heide erkennt, der ist richtig. Und wenn wir so weiterlesen, 2, 3 Zeilen eigentlich nur, dass der Herr ließ ihn alles gelingen, was er unternahm. Macht natürlich bei dem neuen Gebieter einen wahnsinnig guten Eindruck. Einen so guten Eindruck, dass er ihn relativ schnell zum Aufseher über sein ganzes Haus und alles machte, was er in der Hand hatte. Von einer Sekunde auf die andere. Also diese Geschichte von dem amerikanischen Tellerwäscher zum Millionär, die gab schon viel früher in ganz anderen Dimensionen. Könnte man sagen, naja, das ist halt einer. Ne? Da gibt es einen anderen Mann. Josua, der auf seinem Weg schon immer ganz bewusst mit dem Herrn gelebt hat. Und der einer der wenigen war, wenn man sich so in der Bibel ein bisschen auskennt, da hat man mal welche in das gelobte Land geschickt, um all zu gucken, wie die dort alle sind. Und Josua war einer der wenigen, der gesagt hat, wir schaffen das. Nicht wir, sondern wir schaffen das mit dem Herrn. Und er war dann einer der wenigen, der es tatsächlich vom Alter her in dieses gelobte Land ziehen durfte, sogar als Führer. Und dann sagt Gott zu ihm, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Tag, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach darin, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Ganz klarer Hinweis, wenn du das tust, dann wirst du Erfolg haben. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Also nicht nur da hast du Erfolg und dort hast du Erfolg, sondern in allem. Einzige Bedingung. Und im Urtext habe ich nachgelesen, heißt dieses nicht von deinem Munde kommen, so viel wie es vor sich hin murmeln, immer wieder sich vorsagen. Und dann weiß man aus der Lernpsychologie heraus, wenn ich irgendwo etwas ständig wiederhole, dann wird es so richtig verinnerlicht. Irgendjemand hat mal gesagt, ein Herzen. Über das Aussprechen, über den Verstand, es so richtig ins Innere bringen, dass es auch in einer Bedrohungssituation, wenn ich es brauche, sofort da ist und ich nicht da oben in meinen Ganglienzellen nachforschen muss, ah, da war doch mal irgendwas. Also aussprechen. Wenn ich es nur denke, dann sieht man vielleicht meinem Gesichtsausdruck an, was ich denke, aber meistens nicht. In dem Moment, wo ich es ausspreche, wissen das alle um mich herum. Also auch diejenigen, die mir eigentlich diesen Erfolg auf jeden Fall nicht gönnen. Na, der große Widersacher, der immer will, dass ich am besten irgendwo mich in irgendwelchen Dingen letztendlich verausgabe und damit zu tun habe und nicht mit den Dingen, die mir eigentlich zustehen. Und in dem Moment, wo ich es bekenne, kann ich einmal um mich herum ganz klar und deutlich sagen, hey, da stehe ich dazu, und zum anderen kann ich auch ein Zeugnis sein. Und es steht an anderer Stelle irgendwo in der Bibel, Glauben bedeutet, dass ich es ausspreche. Wenn ich glaube, dann wird mein Geist derjenige sein, der etwas sagt. Also ist es, denke ich, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht nur in Gedanken irgendwo im stillen Kämmerlein, sondern dass wir es aussprechen. Ganz wichtig. Tag und Nacht, dass es vor meinem Munde ist. Ich hätte noch so ein Beispiel. Da gibt es einen jungen Mann, der hat ein paar Brüder und diese Brüder sind gerade in einem militärischen Einsatz. Und der Vater denkt, ha, so die Verpflegung im militärischen Camp ist auch nicht so der Hit. Und wer jemals bei der Bundeswehr war, der wird mir bestätigen, also Einmannpakete ist nicht gerade der Renner. Also hat er für die Brüder was zusammengepackt, dass sie endlich mal was, soll ich fast gesagt, Scheiß zu essen bekommen, dass sie irgendwelche anderen Dinge, auch einen Gruß, dass man von zu Hause sagt, hey, wir sind mit euch und wir stehen da dabei. Und das hat man dem Jüngsten in die Hand gegeben und hat gesagt, das bringst du jetzt dahin. Der hat sich auf den Weg gemacht, der hat es dorthin gebracht, hat es abgegeben. Seine Brüder waren nicht unbedingt gerade vom Paket an sich schon begeistert, aber von all dem anderen, dass er jetzt da ist, das war jetzt nicht so. Man hätte ja gleich wieder abhauen können. Und dann hat er erfahren, oh, der Gegner von meinen Brüdern und von all den anderen, außer den ganzen Wilder. Und dann steht bei Samuel 17, Vers 11, da gab es einen Philister, da irgendwas gesprochen von 6 Fuß und ein paar Ellen hoch, also irgendwo so um die 1,90, wahrscheinlich 1,90 auf 1,90 auf 1,90, irgend so ein Typ. Der tat, so wird geschrieben, nichts anderes als eigentlich Krieg zu führen, zu trainieren, zu kämpfen. Von kleinsten Füßen an. Ne? 6 Fuß, 33 Zentimeter, wenn man so nimmt, und das mal 6, dann sind wir schon irgendwo bei 1,8. Ich gönne ihm auch 3 Meter. Jedenfalls war er so ein großer und furchteinflößender Typ, allein von dem, was vielleicht an Geschichten ihm vorausgeeilt ist und so, wie er dastand, dass ein ganzes Heer, einschließlich eines Königs, sich entsetzten und sich fürchteten. Und dieser junge Mann, ihr habt es sicherlich sofort erkannt, von wem die Rede war, der David, der sagt, halt gar nicht. Nicht, dass ihr euch fürchtet. Nicht, ich bin jetzt derjenige und ich weiß, wie es geht, sondern er beleidigt den Herrn. Also ist er vor Saul gegangen und hat ihm erzählt, was ihm alles schon während seines Hirtendaseins so passiert ist. Und er hat nicht gesagt, hey, das war ich, weil ich bin so ein Schlauer und ich habe so gut trainiert und ich bin so schnell. Nein, er hat gesagt, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er, nicht ich mit meiner Kraft und mit meiner Schnelligkeit und meiner Zielgenauigkeit, er wird mich von dem Philister erretten. Und dann ist er gegen diesen Philister angetreten und er hat ihn ausgelacht und hat ihn beleidigt und dem David und seinen Göttern geflucht. Und dann hat der David gesagt, ich komme nicht, weil ich so schnell bin. Aber ich komme im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes von uns, den du verhöhnt hast. Ich komme in seinem Namen und in seinem Namen werde ich das schaffen. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das ist Erfolg. Hä? Ich muss gar nichts tun. Aber das alles waren Beispiele aus dem Alten Testament. Man muss das Gesetz des Herrn vor Augen haben. Es waren immer wenige. Und wenn man in der Geschichte guckt, immer dann, wenn der Herr mit jemandem war, dann hatte der Erfolg. Wenn der Herr mit Israel war, dann haben die Israeliten bei irgendeinem kriegerischen Auseinandersetzung mit irgendeinem Volk, gingen sie als Sieger hervor. Wenn sie den Herrn wieder verlassen haben, wenn sie wieder anderen Göttern nachgehangen, war es genau wieder umgekehrt. Und Gott hat es ja von allem her schon geplant und er hat genau gewusst, eigentlich Gesetze befolgen in diesem Sinne vom Anfang bis zum Ende und nichts anderes. Das können diese Menschen gar nicht. Aber sie müssen es erst mal begreifen. Und wenn sie es begriffen haben, dann schicke ich ihnen jemanden, der ihnen klar macht, warum es geht. Mein Sohn wird für deren Schuld bezahlen, weil er sie lieb hat, weil ich sie lieb habe. Und dann brauchen sie nur noch an das zu glauben, was mein Sohn für sie getan hat. Denn er hat alles für sie getan. Das ist der Unterschied. Es steht irgendwo geschrieben, das Gesetz kam durch Mose. Aber Jesus bringt die Gnade. Und diese Gnade, wenn wir diese Gnade in Anspruch nehmen, wenn wir an diese Gnade denken, wenn wir sie für uns in Anspruch nehmen, dann, sagt Jesus selber, wenn ihr als erstes an das Reich Gottes und an seine Gerechtigkeit, tracht, dann wird Gott euch alles andere zutun. Er wird euch segnen im Überfluss, nicht bloß ein bisschen. Also, nicht das Gesetz, sondern die Gnade ist es. Orientieren wir uns auf das, was Jesus für uns getan hat, beschäftigen wir uns mit seiner Gnadentat. Und dann wird von Jesus, von Gott, dieser Segnungsstrom wird fließen. Und er wird für uns alles tun, und zwar in umfassender Art und Weise. Dann ist nicht der Erfolg in einem kleinen Bereich und in allen anderen habe ich eben Pech gehabt, da habe ich eben daneben gegriffen, weil ich keine Zeit mehr hatte, sondern in allen Bereichen, allumfassend. Und es wird vor allem der Erfolg sein, mit dem ich selber klarkomme, weil es langsam wächst und ich darin stark werde, und es wird ein Erfolg sein, der mir gut tut, und wenn er mir gut tut, dann kann ich auch dafür anderen etwas Gutes tun. Und nicht ein Erfolg, an dem ich am Ende sage, eigentlich hat er mich kaputt gemacht. Ich habe zwar furchtbar viel Geld verdient, aber dafür ist meine Gesundheit oder meine Ehe oder was auch immer ist am Ende. Sondern es wird in allen Bereichen deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und das Reich Gottes ist das, was Jesus für uns getan hat. Beschäftigen wir uns mit dem, was Jesus für uns getan hat. Herzen wir das ein. In allen Dingen. Und dieser Glaube an ihn und an den, was er für uns getan hat, das wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit durch den Glauben. Und es gab einen ganz am Anfang, da gab es noch kein Gesetz, da gab es noch keinen Jesus. Doch Jesus gab es, aber er war nicht auf der Erde. Der wurde für gerecht erklärt, weil er geglaubt hat. Abraham. Bei Abraham gab es noch kein Gesetz. Aber er hat Gott geglaubt, und wo Gott zu ihm gesagt hat, geh und ich werde, da hat er geglaubt und dann ist er gegangen, und deshalb wurde ihm sein Glauben zur Gerechtigkeit. Und dann steht, dass wir alle seine Erben sein sollen. Wir sind Abrahams Erben. Erben der Welt. Mit all den Dingen. Und zwar nicht durch das Gesetz, sondern aus der Gerechtigkeit des Glaubens. Also wird es einen geben, der immer wieder will, dass wir das nicht tun. Er wird immer wieder versuchen, uns von dem abzubringen. Das könnte zum Beispiel so lauten. Hey, guck dich doch mal an, du Pfeife. Du und gerecht vor Gott? Guck dich doch mal an mit deinen Fehlern, mit deinen Sünden. Was willst denn du? Meinst du, dass Gott dich segnen will, du mit deinen Sünden? Ja, lachhaft. Wenn er das zu mir sagen würde, und ich würde sagen, ich betrachte mich so, wie ich bin, und Gott soll mich so betrachten, wie ich bin, mit allen meinen Leistungen und mit allen meinen guten Dingen und meinen Begabungen, die ich habe und die ich erlernt habe und die ich hervorgebracht habe, dann müsste ich sagen, ja, du hast recht. Wenn Gott mich sieht, da gibt es aber auch nichts, was Tolles ist. Aber für mich und für all diejenigen, die an die Gnadentat Jesu glauben, die ihr Leben übergeben haben, da steht geschrieben, es ist etwas Neues geworden. Das Alte, auf das mich der eine da immer hinweist, weil er doch nicht mitgekriegt hat, dass ich inzwischen was anders bin. Dieses Neue, das ist in Jesus. Und wenn Gott mich anguckt, wen sieht er dann als erstes? Er sieht Jesus. Er sieht, was der Herr Jesus für mich aus lauter Liebe und Gnade getan hat. Und dann bin ich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus. Und vielleicht ist es etwas, was man diesem Burschen mal sagen muss. Am besten jeden Morgen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Vielleicht sollte das mal üben. Wie wäre es jetzt? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Das muss man diesem Burschen klar machen. Es ist wichtig, wie Gott mich sieht. Nicht wie ich mich sehe, sondern wie Gott mich sieht. Und er sieht mich als jemanden, der Erfolg hat, weil er mit mir was vorhat. Da gibt es eine Geschichte von dem Volk Israel. Die hatten so ein Nachbarvolk, die waren furchtbar clever. Die haben immer gewartet, bis die Israeliten ihre Felder bestellt hatten und das Korn geerntet hatten. Und wenn dann das Korn geerntet war, dann sind sie eingefallen, haben denen das Korn weggenommen, weil sie selber zu faul zum Säen und zum Ernten waren. Und die anderen hatten zu hungern und die haben gesagt, ha, haben wir wieder toll hingekriegt. Und das ging über einen ganzen Zeitraum. Und dann gab es einen, der wollte irgendwo so ein bisschen was für sich so auf die Seite schaffen und für seine Lieben. Und dann hat er sich irgendwo total versteckt und hat da irgendwo so ein bisschen im Geheimen rumgearbeitet, um so ein bisschen auf die Seite zu kriegen. Und dann kommt ein Engel des Herrn zu ihm und was sagt er zu ihm? Sei gegrüßt, du tapferer Held! Wahrscheinlich hat er sich rumgeguckt und hat gesagt, bin doch bloß allein, das bin doch nicht ich. Er hat sich selber als einer gesehen, der ängstlich ist, der irgendwo sich verstecken muss, um was zu tun. Und Gott sagt zu ihm, sei gegrüßt, du tapferer Held. Gideon hat ihm letztendlich geglaubt. Und siehe da, Gideon wurde ein tapferer Held. Glauben wir doch dem, wie Gott uns sieht. Und Gott wird alles dafür tun, dass das auch tatsächlich eintritt. Wer immer noch glaubt, selber etwas tun zu müssen, weil Gott es allein nicht hinkriegt oder weil wir ihn ein bisschen beschleunigen müssen. Und dieser spezielle Satz, der ist wahrscheinlich nicht für euch, aber das ist für mich. Na? Wie ist es bei mir mit meiner Geduld? Und dann hoffe ich und dann denke, jetzt wird's doch aber. Und dann denke ich, also gut, okay, irgendwo hat er mich so ein bisschen aus dem Auge verloren, dann muss ich doch selber wieder ein bisschen was tun. Und in dem Moment, wo ich etwas tue, die Galater haben das auch gemacht. Bin ich losgetrennt von Christus und bin aus der Gnade gefallen. Und dann haben wir gedacht, wie stelle ich mir das vor? Ich stehe so unter der Dusche und dann werde ich irgendwo eingeseift und dann denke ich plötzlich, okay, das mit dem Seifen war schon ganz gut, aber da ist er nicht hingekommen und da ist er nicht hingekommen und da musste ich vielleicht doch noch irgendwas machen und in dem Moment stehe ich allein da. Und dann gibt's zwar noch die Seife, aber es gibt kein Wasser mehr. Wäre ich stehen geblieben, wäre überall die Seife hingekommen und hinterher wäre auch das Duschwasser gekommen und ich wäre von der Seife frei gewesen, aber jetzt habe ich was gemacht und jetzt ist fertig. Sobald ich mich bewege und versuche, irgendwas zu tun, wird dieser Segenshorn zugedreht. Der hat irgendwo so einen Bewegungssensor. Und sobald ich dann irgendwo in Action bin, fertig. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns so sehr lieb hast, dass dein Sohn alles für uns getan hat. Herr, ich bitte dich, hilf uns, dass wir das wirklich ganz und gar in uns drin im Herzen versenken, dass wir uns nur und ausschließlich mit dir und deiner Gnade und den Taten, die du getan hast, beschäftigen. Und darauf vertrauen, dass du alles andere für uns richten wirst. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst es tun. Hab unendlich Dank für deine Gnade, Herr. Amen. Der allmächtige, gütige, gnädige und barmherzige Gott. Er segne euer Leben. Er segne euch, dass ihr Zeuge sein könnt seiner Gnade, dass ihr Erfolg habt. Er segne euch. Amen.